Ja, wie schön ist es, wenn wir den Herrn als unseren Hirten anbeten dürfen und uns ganz in seine Führung hineinbegeben, so aus dem Herzen heraus, weil wir ihn kennen. Was denkt ihr, was ist wohl der bekannteste Psalm weltweit? 23. Ich glaube, sind wir uns einig, oder? Interessant. Warum eigentlich? Warum eigentlich gerade der Psalm 23? Weil dort wird der Mensch ja als ein Schaf beschrieben, oder? Beziehungsweise der Mensch wird von einem Hirten geführt, geleitet. Und eigentlich zeigt uns genau das, dass es ja so bekannt ist, dass wir als Menschen uns in gewisser Weise, ob wir es zugeben oder nicht, damit identifizieren. Wir sind Wesen, die geleitet werden müssen. Wir sind Wesen, die sehr beeinflussbar sind. Wir sind Wesen, die die Gemeinschaft brauchen. Ja, es wird vielleicht jemand an mir einwenden und sagen, ich bin eigentlich so jemand, ich kann auch ganz gut alleine. Manchmal kann ich das von mir auch behaupten. Aber das sind nur gewisse Zeiten. Ich bin mir sicher, wenn dieser Mensch, der das behauptet, mal für ein Jahr auf eine einsame Insel verbannt wird, er wird seine Meinung sicher ändern. Also Gott hat uns so geschaffen, Gott hat uns für die Gemeinschaft geschaffen und er hat uns auch geschaffen als ein Wesen, das von einem höheren Wesen geleitet wird, geführt wird. Und Gott hat uns auch dazu geschaffen, dass er selber als unser Schöpfer, der uns liebt, uns leitet und führt. Er hat uns aus seinem Ebenbild geschaffen, hat uns eine herrliche Schöpfung anvertraut, mit der Absicht, dass wir Freude daran haben, dass wir es bebauen, dass wir es damit umgehen und ihm die Ehre geben, in seiner Gemeinschaft leben. Und wir wissen, die Sünde hat diese Gemeinschaft zerstört. Und seit dem Sündenfall ist es eben so, dass der Mensch meint, er braucht keinen Hirten. Und ehe er sich versieht, hat er sich Hirten anvertraut, die ihn in die Irre führen und ins Verderben. Ja, wir befinden uns im Johannesevangelium und immer noch bei dem Kapitel 10. Wir erinnern uns, Kapitel 9, da hat Jesus einen Blindgeborenen sehend gemacht, in doppelter Weise. Und dieser Sehendgewordene wird von den Hirten Israels ausgestoßen. Aus der Synagoge hinaus, sie wollen mit ihm nichts zu tun haben, weil er Jesus die Ehre gibt. Weil er ihn als seinen Retter oder als demjenigen, der ihn geheilt hat und den er auch die Ehre gibt, deshalb muss er aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Und im Kapitel 10, da beschreibt uns einfach Jesus, wer er ist und wer die anderen Hirten sind. Wir wissen ja, dass im Johannesevangelium die Auswahl, die Reihenfolge und die Gewichtung der Ereignisse und Worte Jesu ein klares formuliertes Ziel haben. Johannes hat sich sehr viele Gedanken gemacht, was er auswählt und was er wohin stellt und wie formuliert. Und dieses Ziel, das hat er auch uns klar vorgegeben, das er hatte, nämlich in Johannes 20, 31. Da heißt es, diese aber sind geschrieben, diese Ereignisse, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes möchte uns das einfach vor Augen führen, damit wir an diesen Hirten glauben und uns ihm anvertrauen und damit wir in ihm Leben haben. Aber gleichzeitig zeigt Johannes auch immer wieder auf, wie solche, die sich als sehend und auch führend einschätzen, in Wirklichkeit geistlich blind sind. Und aus ihrer Selbstüberschätzung Jesus nicht nur ablehnen, sondern ihn sogar aus der Welt schaffen wollen. Weg mit diesem. Und da, wo Jesus sich als den Gesandten des Vaters, Jahwes, bekennt und als sein Sohn, spaltet sich die Zuhörerschaft regelmäßig. Wir finden dort immer dann zwei Lager. Aber das Schöne ist, und das finde ich auch so ermutigend, Jesus hält es nicht davon ab, ein klares Zeugnis über die Absichten Gottes zu geben. Und so haben wir in dem heutigen Abschnitt eben auch ein herrliches Zeugnis unseres Herrn, das unseren Glauben stärken soll. Und wir lesen uns aus Johannes 10, die Verse 11 bis 21. Ja, Johannes 10, die Verse 11 bis 21. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Mietling und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Es entstand wieder ein Zwiespalt unter den Juden dieser Worte wegen. Viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Was hört ihr ihn? Andere sagten, diese Reden sind nicht die eines Besessenen. Kann etwa ein Dämon blinden Augen öffnen? Ich habe die Predigt überschrieben mit, der wahre Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe zu geben. Wir werden uns mit drei Punkten beschäftigen. Der erste lautet, der gute Hirte stellt sich vor die Schafe. Der zweite Punkt, der gute Hirte kennt seine Schafe und führt sie zusammen. Und der dritte, der gute Hirte hat Macht, das Leben zu geben und zu nehmen. Der gute Hirte stellt sich vor die Schafe. Das sehen wir besonders hier im Vers 11 bis 14. Nachdem Jesus in den Versen davor sich als die Tür zum Leben bezeichnet hat und in den weiteren Veranschaulichen dann jetzt als guten oder besser ausgedrückt als den wahren Hirten. Wir sehen in den Bildern davor, dass es, und da kann man oft auch so ein bisschen, so ein bisschen fragend davor stehen, was ist er denn jetzt? Ist er Hirte oder ist er Tür? Oder ist er derjenige, der dann vor der Tür steht davor? Es geht hier nicht um ein Bild, das von verschiedenen Seiten betrachtet wird, sondern es geht immer um einen Gedanken, den Jesus hier anhand dieses Bildes vertiefen möchte. Erst einmal sagt er, der wahre Hirte, er bekommt Einlass in den Hof, weil er legitimiert ist. Dann richtet er unsere Aufmerksamkeit auf die Tür. Er sagt, derjenige oder diejenigen, besser gesagt, die durch die Tür eingehen, die Jesus ist, sie gehen in das Leben ein. Hinter der Tür ist das Leben. Und das Ein- und Ausgehen durch diese Tür bezeichnet diese Gemeinschaft mit diesem Hirten, aber auch eine gewisse Freiheit, die denen gewährt ist, die an Jesus glauben. Vorher sind die Schafe in diesem Hof mit einer verschlossenen Tür. Und jetzt in diesem dritten Fokus, den Jesus uns hier gibt, da bezeichnet er sich als Hirte, als derjenige, der zu den Schafen in den Hof geht und sie dann mit Namen ruft und hinausführt. Und darum wird es heute hauptsächlich gehen. Und in erster Linie richtet sich die Rede Jesu, und das müssen wir hier auch sehen, an die anwesenden jüdischen Zuhörer. zum Teil Pharisäer, Schriftgelehrte, diejenigen, die zusammengelaufen waren, weil sie dieses Wunder mit dem Blindgeborenen dort erlebt hatten. Und in Vers 8 stellt Jesus auch klar, also davor den Vers von dem Abschnitt, den wir gelesen haben, dass schon vor ihm viele Hirten das Volk Israel geleitet haben, die sich aber als Diebe und Räuber entpuppt hatten. Sie waren nicht legitimiert und sie waren auch nicht diejenigen, die die Herde ins Leben geführt haben, sondern häufig in die Sklaverei. Und deshalb geht es heute um diese Gegenüberstellung. Der gute Hirte, oder besser übersetzt, der wahre Hirte, der echte Hirte und die falschen Hirten, die eben nicht das geben können, was der gute Hirte gibt. Was unterscheidet den wahren Hirten von diesen falschen, bösen Hirten? Benjamin hat es in der Eröffnung schon angesprochen, angedeutet. Der Hirte, der jedes seiner Schafe persönlich erworben, aufgezogen, beschützt, gepflegt und geleitet hat, kennt diese wirklich. Sie sind sein wertvolles Eigentum, ja, seine Wertanlage. Da müssen wir auch so ein bisschen in die Zeit hineinschauen, wo Jesus dort spricht. Eine Herde war damals für die Eigentümer das Eigenkapital. Heute hat man so eine Schafherde oft als Hobby oder damit sie dann die Wiesen dort mähen. Ja, heute, aber damals war es der Schatz, das Eigentum, die Wertanlage, das Kapital. Zudem hat ein, ich habe es mal so genannt, Herzbluthirte, ein echter Hirte, auch eine echte Liebe zu seinen Tieren. Wir haben gelesen, er gibt ihnen Namen. Und wenn man es wieder in das Bild der früheren Zeit dann hineinschaut, das waren dann nicht 10 oder 20 Schafe, das waren schon einige Hunderte, wenn nicht sogar noch an die 1000 Schafe, wenn wir von Abraham lesen, wie viele Schafe und auch Tiere er hatte. Und jedes dieser Schafe gibt der gute Hirte einen Namen. Das tut der Hirte nicht, weil er sonst nichts Besseres zu tun hat, sondern weil er zu einem jeden der Schafe eine Beziehung hat und auch diese Beziehung möchte. Er baut diese Beziehung zu seinen Schafen auf. Und keines dieser Schafe ist ihm gleichgültig. Er hat dann nicht diese Elite-Schafe, die er dann besonders so im Fokus hat, haben die kümmere ich mich besonders und die machen mir nur Probleme. Kategorie B, das ist eben nicht so bei einem guten Hirten, der seine Tiere auf dem Herzen trägt. Er ruft sie bei ihrem Namen, denn er kennt sie. Und auch die Schafe kennen seine Stimme, haben wir davor gelesen oder steht davor geschrieben, ja, in dem Abschnitt. Und sie folgen ihm. Sie folgen ihm, er treibt sie nicht vor sich her, sondern sie folgen ihm, weil sie ihm vertrauen. Und dann kommt etwas ganz Besonderes, was mich auch immer wieder bewegt. Dann geht er vor ihnen her. Er geht vor ihnen her, wählt den besten Weg für seine Herde, achtet darauf, dass sie das rechte Futter bekommen, bringt dann abgeirrte Schafe wieder zurück, behandelt die Verletzten, die Kranken. Aber gerade wenn man so diese Gegend dort um Israel herum so sieht, gibt es oft schroffe Felsen und gefährliche Stellen. Die Wiesen, das heißt die Weiden, müssen aufgesucht werden. Man muss oft längere Strecken zurücklegen. Der Hirte geht vor ihnen her, schaut genau, ist der Weg sicher? Was ist um die nächste Biegung? Lauert dort vielleicht ein wildes Tier? Ist dort ein Abgrund? Er geht vor ihnen her. Dann wissen die Schafe, Wir können getrost hinterhergehen, der Weg ist gesichert. Das macht der gute Hirte. Und Jesus als der gute Hirte, er geht noch einen Schritt weiter. Er gibt sein Leben hin für die Schafe, die sein Vater ihm als Eigentum gegeben hat. Und wir können mal ein Beispiel herausgreifen aus dieser Zeit, wo Jesus auf dieser Erde war mit seinen Jüngern, weil das ist beispielhaft, wie Jesus mit den Jüngern umgegangen ist, ist beispielhaft für das, wie Jesus auch heute noch mit seinen Schafen umgeht. Das finden wir in Johannes 18. Wir lesen dazu die Verse 3 bis 9. Dieser Abschnitt wird uns auch bei einem späteren Punkt noch beschäftigen. Könnt ihr also einen Finger drin lassen. Johannes 18, 3 bis 9. Jesus ist mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane. Als nun Judas die Schar von den hohen Priestern und Pharisäern Diener genommen hatte, kommt er dahin mit leuchtenden Fackeln und Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, den Nazaräer. Er spricht zu ihnen: Ich bin es. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, stand bei ihnen. Als er nun zu ihnen sagte: Ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie wieder: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus, den Nazaräer. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Damit das Wort erfüllt würde, das er sprach: Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Jesus stellt sich hier vor seine Jünger. Er sieht, da kommt so eine Kriegsschar, völlig überlegen, dieser kleinen Gruppe, bewaffnet. Er stellt sich vor seine Jünger und sagt: Wen sucht ihr? Ja, sie suchten natürlich Jesus, aber was hier eben deutlich wird, wenn sie Jesus suchen, dann sind doch diejenigen, die zu Jesus gehören, genauso diesen Wölfen ausgeliefert. Und er stellt sich vor ihnen und sagt: Wenn ihr mich sucht, dann nehmt mich, lasst diese gehen. Stellt sich schützend vor seine Jünger. Und wir sehen auch, dass es notwendig war, weil die Jünger zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht klarkamen. Aber Petrus versucht es zwar im Kampf dort gegen diese Menge aufzunehmen, aber ja, das war sehr kurzsichtig. Und nachdem sie gesehen haben, dass sie unterlegen sind, haben sie das Weite gesucht. Jesus zeigt dort schon ganz deutlich, was seine Gesinnung ist zu seinen Schafen. Ganz anders ist es aber bei den Hirten, die nur um der Vergütung willen die Herde führen. Sie widmen sich nur dann der Herde, wenn für sie dabei etwas rausspringt. Irgendein Vorteil, Geld, Macht, Ehre. Sobald es aber für sie zum Nachteil wird, sobald es zum Nachteil umschlägt oder sogar gefährlich wird, dann suchen sie das weiter. Sie haben keine echte Liebe, keine Beziehung zu den Schafen. Das ist die Ursache. Die Schafe sind nicht ihr teuer erkauftes Eigentum, sondern nur Mittel zum Zweck. Und auch da finden wir ein Beispiel, das uns Sacharja liefert, als ein von vielen Beispielen dieser Hirten, die vor Jesus gekommen sind und Israel dann geleitet haben. Sacharja 11, 17. Sacharja 11, 17. Da heißt es: Da sprach der Herr zu mir: Nimm dir wiederum Geräte eines törichten Hirten. Denn siehe, ich lasse einen Hirten im Land aufkommen, der das Vermisste nicht sucht, das Zerstreute nicht sammelt, das Verwundete nicht heilt, das Gesunde nicht versorgt, sondern das Fleisch des Gemästeten frisst und ihre Klauen zerreißt. Wehe dem nichtsnutzigen Hirten der Herde, der die Herde verlässt. Ein Schwert komme über seinen Arm und über sein rechtes Auge. Sein Arm soll gänzlich verdorren und sein rechtes Auge völlig erlöschen. Wir sehen hier beispielhaft einen Hirten. Was tut er? Er frisst das Gemästete. Das beste Schaf, das nimmt er für sich. Er schlachtet es. Er isst es. Er stellt sich nicht davor. Und so haben wir auch heute viele, die sich als Leiter, als Führer, als Hirten bezeichnen, die aber nur ihren eigenen Vorteil sehen, die auf ihre Ehre aus sind, die sich selbst verwirklichen wollen, die Macht ausüben wollen. Damals wie heute ist unser religiöses Umfeld von solchen Hirten geprägt, leider auch in der Christenheit. Aber das Schöne ist, wenn wir in die Bibel hineinschauen, sehen wir immer wieder, dieser wahre Hirte, er sorgt für seine Schafe und er ruft sie zu sich. Und deshalb die Frage, die ich heute zu dem ersten Punkt stellen möchte, ist, kennst du diesen wahren Hirten? Ich habe nicht gefragt, hast du von ihm gehört? Kennst du ihn? Kennst du diesen wahren Hirten? Gehörst du zu seinen Schafen? Hörst du auf seine Stimme? Nimmst du sie wahr? Wenn ja, dann kannst du sicher sein, dass niemand dich aus seiner Hand reißen kann. Er, dieser treue Hirte, wird es nicht zulassen, dass das schlimmste Raubtier, nämlich der Teufel, dich ins Verderben zieht. Denn Jesus hat sein Leben für dich gelassen. Und deshalb lass uns ihm immer wieder danken für diese Liebe und die Treue, die wir täglich und immer wieder von ihm erleben. Vielleicht bist du aber auch ein Schaf, das ohne guten Hirten umherirrt. Du folgst den Stimmen dieser verlorenen Welt, die dir viel versprechen, aber dich dann doch mit den Konsequenzen der Sünde allein lassen. Vielleicht bist du enttäuscht, weil du Menschen vertraut hast, die dich nur ausgenutzt oder dich dir entzogen haben, wenn du für sie nicht mehr interessant warst. Und dann kann ich dich aufrufen und dich einladen, wende dich zu diesem guten Hirten, der bereit war, sein Leben für dich hinzugeben. Wir kommen zum zweiten Punkt. Der gute Hirte kennt seine Schafe und führt sie zusammen. Verse 14 bis 16. Wie ich schon anfangs erwähnt habe, spricht Jesus ja in unserem Text hauptsächlich zu jüdischen Zuhörern. Für die meisten dieser Zuhörer war es undenkbar, ja sogar verächtlich, dass zu dem auserwählten Volk Israel als Schafherde Gottes in gleicher Weise Schafe aus allen Nationen erwählt sind. Für die Israeliten hieß es, für die Juden, die auch Jesus zuhörten, war das eigentlich ganz selbstverständlich. Die Schafherde Gottes ist das nationale Volk Israel. Das sind die Juden. Die anderen gehören nicht dazu. Jesus aber definiert die erwählte und erkaufte Schafherde Gottes ganz anders. Und in unserem Text, ich werde die Verse 14 bis 16 noch mal lesen, da heißt es, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Zunächst einmal ruft der wahre Hirte die Schafe aus dem Hof Israel. Er ruft sie heraus, steht geschrieben. Johannes beschreibt dies mit etwas anderen Worten auch in Johannes 1, wenn wir die Verse 11 bis 13 lesen. Da wird das etwas deutlicher, was dieser erste Schritt bedeutet, dass er diese Schafe aus diesem Hof Israel hinausruft. Johannes 1, 11 bis 13. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Sehen wir, Jesus wurde als Jude geboren und er kam zu den Seinen. Er kam zu den Juden nach Israel, aber die meisten haben ihn abgelehnt. Sie wollten ihn nicht als Hirten. Aber diejenigen, die seine Stimme hörten, die kamen zu ihm. Und sie bekamen dieses ewige Leben, wovon Johannes hier schreibt. Paulus beschreibt diejenigen, die Jesus annahmen, als das wahre Israel und auch immer wieder als den Überrest nach Auswahl Gottes. Auch Johannes sagt hier, nicht diejenigen, die aus Geschlecht oder Geblüt oder jetzt aus dem Willen des Mannes diese Entscheidung getroffen haben, sondern es sind diejenigen aus Israel, die Gott erwählt hat. Er hat sich einen Überrest immer erhalten, der zu seinen Schafen gehörte und die er nicht losgelassen hat. Und als nächsten Schritt sollen die Schafe Jesu aus dem Hof der Nationen herausgerufen werden. Dies geschah durch den Missionsbefehl Jesu an seine Jünger, den wir ja in Matthäus 28, 19 lesen, den wir sehr gut kennen. Bevor Jesus in den Himmel gefahren ist, sagt er, geht hin in alle Welt. Verkündet das Evangelium oder macht zu Jüngern. Und das haben die Jünger dann auch beherzigt. Sie sind dann hinausgegangen, nachdem sie von diesem Hirten wirklich ergriffen waren und haben diesen Ruf weitergegeben in die Nationen, in die Welt hinaus. Und so sind eben viele, viele herausgerufen worden aus diesem Hof der Nationen. Und dann führt der wahre Hirte diese neu formierte, erwählte und erkaufte Schafherde hinein in die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Und wir haben in Johannes 17 schon, wenn wir aufmerksam zugehört haben, feststellen dürfen, dass Jesus auf diesen Punkt einen besonders großen Wert legt. Er sagt, Vater, so wie wir beide uns eins sind, diese Einigkeit schenke ihnen auch. Nicht einfach nur untereinander, dass sie sich gut verstehen, sondern diese Einigkeit, die wir dann gemeinsam haben. Ich zu dir, Vater, und sie zu mir, so diese Gemeinschaft zwischen Gott, dem Vater, Gott, dem Sohn und seiner Herde, das ist ein ganz besonderes Anliegen von Jesus. Eine innige, liebevolle Gemeinschaft. Jesus möchte uns in die Gemeinschaft mit seinem Vater mit hineinnehmen. Und wir lesen so viel über diese wirklich innige Beziehung und Gemeinschaft, die der Sohn zu seinem Vater hat. Und er möchte nicht einfach nur, dass wir das von der Seite betrachten und das ganz schön finden und bestaunen. Das ist ihm zu wenig. Nein, er möchte uns in diese Gemeinschaft mit hineinnehmen. Und dieser Zusammenhalt, also diese neu formierte Herde, und der Zusammenhalt dieser Herde, wird nicht von Zäunen, Mauern und Zwängen erreicht, wie das vorher der Fall war, sondern durch die innige Liebe des Vaters zu seinem Sohn. Die Liebe ist hier das Band, das alles zusammenhält. Frage an uns: Ist uns bewusst, dass die meisten von uns nur deshalb Frieden mit Gott finden konnten, weil Gott diesen Ratschluss gefasst hatte? Wer von uns ist Jude? Wer kommt aus Israel? Deshalb, das, was wir vielleicht so ganz selbstverständlich lesen, ist überhaupt nicht selbstverständlich, denn der Ratschluss Gottes hat eben vorgesehen, dass nachdem Jesus dort seine Schafe aus dem Hof Israel rausgerufen hat, auch wir als diejenigen, die wir zu den Nationen gehören, herausgerufen worden sind und zu dieser Herde hinzugetan worden sind. gleichwertig und vereint. Und sollten wir nicht Gott dankbar sein, dass er seine Boten hinausgeschickt hat, die Jünger, dass sie treu ihren Auftrag ausgefüllt haben? Und sollte uns das nicht auch in das Bewusstsein führen, wie wichtig es auch für uns ist jetzt, die wir zu dieser Herde gehören, dass wir diesen Missionsauftrag erfüllen, damit eben noch die letzten verstreuten Schafe, die sich häufig in der Sklaverei falscher Hirten befinden, dort hinausgerufen werden und zu seiner Herde hinzugetan werden. Lasst uns mit größerer Wertschätzung auf diese Liebe Gottes antworten, indem wir diese Liebe erwidern mit unserer Hingabe an unseren Hirten und auch zueinander. Kommen wir zum letzten Punkt. Der gute Hirte hat Macht, das Leben zu geben und zu nehmen. Und das ist auch ein wichtiger Hinweis, den Jesus hier gibt, in Versen 17 bis 18, die ich nochmal lesen möchte. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Immer wieder wies Jesus seine Jünger und Zuhörer darauf hin, dass er der Gesandte des Vaters ist und dass er nicht gekommen ist, sich zu verwirklichen, sondern den Auftrag des Vaters aus Liebe zu ihm auszuführen. Und dieser Auftrag bestand darin, sich selbst als das einzig gültige Opferlamm für die Sünden der Menschen hinzugeben, damit die Macht des Teufels ein für alle Mal besiegt ist. Das war das Ziel. Jesus selbst und auch die Apostel betonen aber, dass Jesus jederzeit die Macht über sein Leben als Mensch auf dieser Erde hatte. Er war niemals hilflos stärkeren Mächten ausgesetzt. Und in diesem verlesenen Abschnitt aus Johannes 18, den wir vorher uns ja schon angeschaut hatten, wird das ja deutlich. Diese bewaffnete Schar kommt dort in den Garten, steht einem einzigen Mann gegenüber, Jesus, und er sagt, ja, ich bin's. Was lesen wir dann? Sie weichen zurück und fallen kraftlos zu Boden. Und dieses Bild ist, Johannes hat das hier ganz bewusst ausgewählt. Warum berichtet er genau das? Und wenn ich richtig liege, ist das auch nur im Johannesevangelium dort beschrieben. Damit zeigt Johannes, es war nicht diese Macht, diese der bewaffneten Schar, die Jesus dort überwältigt hatten. Quasi bis dahin hat das irgendwie geschafft, immer wieder zu entkommen, und jetzt ist es dann doch passiert. Nein. Sie fallen vor ihm, ohne dass er ein Schwert in der Hand hat. Sie fallen kraftlos vor ihm nieder. Das zeigt, dass er der Herr ist über Leben und Tod. Dass er der ist, der hier das Sagen hat. Und doch sagt er, nehmt mich, lasst diese gehen. Er streckt seine Arme aus. Er lässt sich von seinem Geschöpf gefangen nehmen. Jesus verliert nicht sein Leben, weil es dem Teufel und seinen Schergen gelungen war, Jesus zu überwältigen. Jesus stirbt nicht als mutiger Kämpfer für die Wahrheit, als Märtyrer einer Glaubensüberzeugung, wie das in vielen anderen Religionen so hervorgehoben wird. Er gibt sein Leben an uns ab, damit wir leben können. Und er nimmt unser Todesurteil auf sich und stirbt an unserer Stelle freiwillig. Und Paulus beschreibt das sehr bewegend und treffend in Philipper 2, die Verse 5 bis 8, die wir uns lesen wollen. Philipper 2, die Verse 5 bis 8, wo er uns dann quasi mit auch hineinnimmt und Christus, diesen guten Hirten, uns als Vorbild stellt. Er sagt, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Und jetzt wird beschrieben, wie Jesus war, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts, nahm Knechtsgestalt an. Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Wir sehen hier, er erniedrigte sich selbst. Er tat es aus Liebe zu seinem Vater und zu uns. Und aus dieser Tatsache heraus konnte der Tod ihn auch nicht im Grabe halten. Nachdem er sein Leben gelassen hatte, stand er am dritten Tag von den Toten auf, um den Tod, der seit dem Sündenfall jeden Menschen sicher bestimmt war, zu besiegen. Und welche Auswirkungen hat das jetzt auf diejenigen, die zur Schafherde Jesu gehören? Es hat eine ganz große Auswirkung, dass unser Hirte Macht hat über Leben und Tod und dass er auferstanden ist, nicht im Tod geblieben ist. Und darüber können wir lesen in 1. Korinther 15 und ich möchte zitieren die Verse 20 bis 22. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Seht ihr, welche Auswirkungen das hat, was Jesus hier sagt? Ich habe die Macht, das Leben zu geben. Und ich habe die Macht, es zu nehmen. Ich sehe auch eine gewisse Zweideutigkeit in dem. Einmal bezieht es sich auf sein Leben. Er hat die Macht, sein Leben zu geben und zu nehmen. Aber er hat auch die Macht, uns Leben zu geben und auch das Leben zu nehmen. Das ist unser Hirte. Und dann stellt sich natürlich dann für uns die Frage, sollten wir nicht viel furchtloser sein angesichts der vielen Bedrohungen um uns herum? Oder gerade weil, wenn die ganzen Bedrohungen um uns herum uns einfach so umgeben, dass wir einfach wissen, hey, ich habe einen Hirten, der hat die Macht über Tod und Leben. Er stellt sich vor mich. Was soll mir passieren? Wenn es ein Hirte ist, der einfach nur gut ist, ja, dann ist diese Unruhe berechtigt. Aber wenn es ein Hirte ist, der die Macht hat, Leben zu geben und Leben zu nehmen, was soll uns da noch passieren? Es passiert eben nur das, was der Hirte für uns letztendlich vorgesehen hat. Den Weg, den er für uns bestimmt hat, den geht er auch mit uns und keine Macht kann ihn davon abhalten. Und wenn es dazu kommt, dass wir hier unser Leben beenden, sei es durch eine Krankheit, sei es durch einen Unfall, sei es durch ein ganz normales Ableben aufgrund des hohen Alters, dann ist das nicht das Ende, sondern dann wartet auf uns das wahre Leben, das der Hirte denen vorbereitet hat, die zu seiner Herde gehören. Er sagte ja zu seinen Jüngern, ich gehe zum Vater und ich bereite alles vor. Wenn ihr dann dort nach dieser Bewährungszeit auf dieser Erde dort ankommt, ist für euch namentlich alles, werdet ihr dort namentlich begrüßt werden. Ja? Ihr seid dort dann für immer zu Hause und sicher. Und lasst uns einfach unseren Hirten Dank sagen dafür. Lasst uns ihm wirklich die Ehre geben und wir wollen das jetzt auch gleich tun, weil wir heute jetzt danach nicht die Gebetszeit haben. Wenn wir uns jetzt die Zeit nehmen, eine Gebetsgemeinschaft machen und lasst uns einfach Gott danken für diesen wunderbaren Ratschluss, dass er uns herausgerufen hat aus dieser Welt, wo Hirten, die viel versprochen haben, aber nichts halten konnten, uns nur ins Verderben gestürzt haben. Und dass wir zu seiner Herde gehören dürfen. Dass er vor uns hergeht. Dass er uns beschützt. Dass er uns kennt, uns liebt. Für einen jeden von uns einen Plan hat. Lass uns aber auch darum beten, dass wir uns diesem Hirten mehr und mehr anvertrauen. Dass wir nicht unsere eigenen Wege suchen und er uns immer wieder zurückholen muss. Und lass uns auch dafür beten, dass wir diese frohe Botschaft, solange noch Gnadenzeit ist, eben auch weitergeben, damit auch noch heute Schafe, die irgendwo umherirren, aber zur Herde Gottes gehören, hineingerufen werden in diese Gemeinschaft mit unserem Herrn.